Auf einmal ist das mediale Interesse deutlich höher. Man kriegt das, auch wenn man jetzt außerhalb der Halle steht, auf Social Media mit, dass viel mehr Leute einem schreiben, es passiert was bei den Followern. Also so diese ganzen Themen drumherum, dass da viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Handball ruht. Ich bin manchmal schon dann ganz froh, dass es nur zu den Turnieren ist. Ich meine, man sieht es ja auch bei den Fußballern, was das mit einem machen kann, wenn es das ganze Jahr über ist und auch wirklich diese ganzen privaten Sachen da versucht werden rauszukitzeln. Wir haben ja wirklich jedes Jahr EM oder WM, ja. Das heißt ohne Unterbrechung. Und da kommt die Diskussion dann immer auf, weil dieses Turnier ist schon immer extrem kräftezehrend.
Wir wissen alle, wie schnell so ein Turnier dann auch an einem vorbeifliegt. Schnips, fertig, Ende. Dann musst du 9 Tage später spielen, ihr seid fit, du bist dazu in der Lage. Aber mental ist das brutal.
Der beste Spieler momentan, den es auf dem Planeten gibt, der hat auch gesagt, als die ersten Hypewellen so kamen um seine Person, dass er dann da auch extrem gestruggelt hat. Da passiert momentan schon so ein bisschen was, dass dieses Thema mentale Gesundheit so ein bisschen in den Vordergrund kommt.
Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Turniere, bei denen plötzlich das ganze Land Handball schaut. Die Hallen sind ausverkauft, Millionen verfolgen die Spiele im Fernsehen. Die Aufmerksamkeit ist riesig und die Erwartungen auch. Für viele Spieler verändert sich in diesen wenigen Wochen alles. Die Social-Media-Zahlen explodieren, Interviews, Medienanfragen, öffentliche Diskussionen. Und mittendrin ein Spieler, der für viele zum Gesicht einer neuen Generation im deutschen Handball geworden ist. 2,3 Meter groß, Rückraumspieler, Abwehrchef, ein Spieler, der schon mit Anfang 20 eine zentrale Rolle im Nationalteam übernimmt und als einer der Shootingstars im internationalen Handball gilt, Julian Köster. Mit dem VfL Gummersbach hat er den Weg aus der zweiten Liga zurück in die Bundesliga geschafft. Mit der deutschen Nationalmannschaft stand er bei der Welt- und Europameisterschaft auf ganz großer Bühne. Und bei den Olympischen Spielen 2024 gewann er mit der deutschen Mannschaft die Silbermedaille. Und jetzt steht der nächste große Schritt bevor. Im Sommer wechselt er zum THW Kiel, einem der größten Handballvereine der Welt. Doch hinter dem Sport stecken auch viele Besonderheiten. Druck, Erwartungen, Öffentlichkeit und ein Rhythmus, der im Handball ganz besonders ist. Während ein Turnier Millionen Menschen erreicht und das Land elektrisiert, geht es für viele Spieler oft nur wenige Tage später zurück in den Liga-Alltag. Von Riesenarenen und maximaler Aufmerksamkeit zurück in eine Realität, die sich plötzlich fast wie ein Kontrastprogramm anfühlt. Wie fühlt sich dieser Wechsel an? Wie geht man damit um, wenn plötzlich ganz Deutschland zuschaut? Und warum wird im Handball eigentlich noch so wenig über mentale Gesundheit gesprochen? Julian Köster, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns.
Ja.
Ich freue mich auch, dass wir sitzen, denn ihr seid beide riesig.
Wir sind beide größer als du, das ist richtig.
Um einiges.
Julian ist sogar noch größer als ich. Und ja, auch ein ganzes Stück, muss man sagen. Also fast 10 Zentimeter. Selbst ich muss nach oben gucken.
Das passiert ja sonst nicht so häufig, ne?
Ganz selten, muss ich sagen. Aber auch ich freue mich, dass du da bist. Wir haben nämlich relativ häufig schon Nachrichten bekommen von den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass wir gerne auch mal die Sportart wechseln sollten und uns mal den einen oder anderen oder die ein oder andere aus einer anderen Sportart einladen dürfen. Und unsere Wahl ist bewusst auf dich gefallen. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Also wer es nicht weiß, Handball ist heute
das Thema. Hat
ja
man ja wahrscheinlich schon rausgehört
aus dem Intro, ja, oder? Wer das Intro aufmerksam verfolgt hat, der weiß das jetzt.
Ja. Und du hast auch keine lange Anreise. Wir sind hier in Köln, du spielst in Gummersbach. Von daher war es nah für dich heute.
Ja, ne? Sehr nah. Ich wohne ja selber in Köln. Von daher kurz mal rübergefahren hier.
Ja, Fabi, aber er wohnt jetzt in Köln, aber er kommt ja ursprünglich woanders her. Du kannst ja mal kurz seine Vita vorlesen.
Ja.
Weil ihr habt ja eine Gemeinsamkeit.
Genau, wir haben nämlich beide in Bielefeld gewohnt.
Ein Bielefeld-Bezug, ja. Aber
ich hab länger da gewohnt als Julian, obwohl er da geboren ist, wie meine beiden Kinder auch. Meine beiden Kinder sind auch in Bielefeld geboren. Das hast du mit meinen Jungs gemeint. Ich fasse es mal kurz zusammen. Du bist geboren 16. März 2000. Du bist quasi gerade jetzt dieses Jahr 26 geworden. Bist in Bielefeld geboren. Wir haben schon gehört, deutscher Handball-Nationalspieler. Ich lese das mal hier vor, weil ich gucke regelmäßig Handball und ich sehe dich als diesen Spieler, wie es hier steht. Bekannt für Spielintelligenz, Übersicht und starke Defensivarbeit. Und das möchte ich hier einmal unterstreichen. Genauso ich als Amateur-Handball-Experte sehe dich genauso auf dem Feld. Du hast mit dem Handball begonnen in der Jugend beim TuS SW Brauweiler. Das muss man immer, Chronistenpflicht, immer füge ich das hier gerne an. Hast dann im Nachwuchs vom TSV Bayer Dormagen gespielt, dort die leistungsorientierte Jugendausbildung durchlaufen. Wurdest dann früh schon als Talent im deutschen Nachwuchshandball wahrgenommen, hast debütiert 2018. Seit 21 bist du Spieler beim VfL Gummersbach, hast den Aufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft und bist natürlich fester Bestandteil der deutschen A-Nationalmannschaft auch. Und du hast trotz deines jungen Alters jetzt auch schon große Erfolge gefeiert, weil ich sage nicht, es ist nur der zweite Platz bei der EM geworden, sondern es ist ein zweiter Platz und du hast eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewonnen. Da können andere nur von träumen.
Ja, sehr viele träumen davon.
Sehr viele können davon träumen.
Und über diese Turniere sprechen wir gleich auch noch, aber es ist ja auch mal spannend jetzt zu sehen, wie deine Karriere so begonnen hat. Fabi hat es ja gerade vorgelesen, du bist nach Gummersbach gewechselt, ihr seid 2022 in die Bundesliga aufgestiegen. Fester Bestandteil jetzt der Nationalmannschaft und ging schon alles relativ schnell, oder?
Ja, extrem schnell. Also ich bin nach Gummersbach tatsächlich im Winter gewechselt, also mitten in der Saison aus einer Verletzung heraus oder war dann auch noch in Gummersbach ein paar Wochen verletzt, bevor ich dann da richtig einsteigen konnte. Und ja, dann im gleichen Jahr sogar noch debütiert bei der Nationalmannschaft aus der zweiten Liga heraus, was jetzt auch nicht normal ist.
Nee, gar nicht, ne?
Das erste große Turnier mitgespielt, eine Europameisterschaft, die auch extrem aufregend war, weil alles noch unter Corona-Bedingungen war. Ja, dann den Aufstieg in die erste Liga geschafft, relativ schnell dann auch fürs internationale Geschäft qualifiziert. Also ging schon alles sehr, sehr schnell in den letzten Jahren.
Wer jetzt nicht so bewandert ist im Handball, kann man ja mal kurz sagen, Gummersbach, ja, kleine Stadt, aber schon große handballerische Geschichte, die dahinter steckt. Wie ist das für dich, wenn du da, also blöd gefragt, kannst du da jetzt im Sommer, wenn es wärmer wird, kannst du da unbehelligt ein Eis essen gehen oder sind da schon auch ein paar Autogrammjäger und Selfie-Wünsche, die du erfüllen darfst?
Nee, das nicht. Also man muss schon sagen, Gummersbach lebt Handball durch und durch. Macht unfassbar viel Spaß, da zu spielen, weil diese ganze Stadt einfach diesen Verein wirklich lebt und anfeuert. Aber man kann da ganz normal durch die Stadt laufen. Vielleicht quatscht man mal mit dem einen oder anderen hier über das letzte Ergebnis oder über die kommenden Spiele. Aber sonst ist das da, kann man da schon seinen Trott machen.
Aber erkannt wirst du schon?
Ja.
Ja, also das.
Ja, ich kann mich auch schlecht verstecken, ne? Das haben wir ja schon
gesagt. Das ist ja in der Tat so, ja. Ich kenne das, wenn man mit der Größe, du kannst das gar nicht einschätzen, wenn man mit der Größe irgendwo
zu
reinkommt
Kontext,
oder
ich
so.
Ich bin 1,66, ja, das ist ein bisschen weniger.
Wenn wir beide irgendwo reinkommen, das ist, wir sind halt sofort auffällig.
Ja, das stimmt.
Selbst wenn wir uns irgendwo nur in eine Ecke stellen, dann gucken die Leute aufgrund der Größe halt schon. Mhm. Also verstecken ist
Mann,
auf jeden
habt
Fall
ihr Probleme.
So, endlich sagt's mal jemand. Ja. Verstecken geht auf jeden Fall nicht, ja.
Ja. Das am naheliegendste, zurückliegende Highlight war dann sicherlich jetzt die Europameisterschaft, die ihr gespielt habt, Januar, Februar. Die meisten von euch Hörerinnen und Hörern werden sich wahrscheinlich erinnern. Wir haben auch da wieder alle mitgefiebert. Vize-Europameister seid ihr am Ende geworden. Wie blickst du jetzt so auf das Turnier zurück? Ist jetzt schon ein paar Tage her, so insgesamt sportlich. Wie lief es für euch? Wie war die Stimmung auch? Habt ihr die Stimmung auch in Deutschland wahrgenommen?
Sehr gut insgesamt. Also sowohl wie wir die Stimmung wahrgenommen haben, als auch wie das Turnier insgesamt lief. Wir hatten einen unglaublich schweren Turnierbaum, muss man sagen. Also mit einer Gruppe, wo es schon schwierig war, erstmal zu bestehen und weiterzukommen. Und bei uns ist es ja dann so, man muss ja die Vorrunde schon sehr, sehr gut bestreiten. Wir nehmen ja die Punkte mit in diese Hauptrunde. Das ist ja so ein bisschen ein anderes System.
Ich habe
mir
das dieses Jahr auch mal wirklich mal zu Gemüte geführt und wirklich verstanden, wie diese
Es ist gar nicht so schwer.
Ja, aber nein, wenn man es einmal verstanden hat, ja. Aber wenn man aus dem Fußball, ich mit meinem kleinen Horizont aus dem Fußball komme, dann muss man die Regel noch erstmal verstehen. Aber ja, genau. Das, ja,
genau, man nimmt die Punkte auf jeden Fall mit. Deswegen war schon die Vorrunde sehr, sehr schwierig. Vor allem so, wie sie dann für uns gelaufen ist, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können. Ja, Hauptrunde wurde nicht einfacher, sondern da sind dann nochmal die ganz großen Kaliber auf uns zugekommen. Das haben wir aber insgesamt alles relativ gut hingekriegt, auch dem Druck ganz gut standgehalten, sodass ich sehr stolz bin, dass wir es am Ende bis ins Finale geschafft haben. Da hat dann Dänemark gewartet, momentan ja so ein bisschen die Mannschaft schlechthin. Vielleicht später wird man vielleicht mal sagen, sogar die beste Mannschaft aller Zeiten.
Ja, glaubst du, ist das so?
Kann schon sein, ne? Also sie sind aktuell viermal in Folge Weltmeister geworden, sind jetzt Europameister geworden, Olympiasieger. Also die dominieren momentan schon so ein bisschen die Handballwelt.
Mhm. Und hatten ja auch dann das Finale zu Hause. Also ja, das kommt also, ja auch noch dazu. Ja. Dann,
also, die Halle war komplett rot. Rot-Weiß, das war wirklich krass, das habe ich auch gesehen.
Hat euch das im Vorfeld schon ein bisschen gedanklich beschäftigt oder habt ihr es mehr so als Anreiz genommen?
Also ich fand es unfassbar geil, muss ich sagen. Ja. Weil ich meine, ihr kennt es ja beide, so ein Auswärtsspiel, wenn dann da auch die Pfiffe kommen und so, das kann ja nochmal so ein bisschen mehr pushen. Ja. Ja, wir hatten die ja schon in der Hauptrunde, da haben wir auch gegen die gespielt. Deswegen vorm Finale kannten wir schon so ein bisschen diese Lautstärke und Kulisse, die da auf uns zukommt. Ja, aber man merkt dann schon, man spielt auswärts, selbst wenn es jetzt eine Europameisterschaft ist. Man merkt insgesamt, man spielt auswärts.
Du hast jetzt gerade angesprochen, also Dänemark ist ja wirklich, wer das verfolgt hat, die sind einfach gut. Die sind einfach so gut. War trotzdem vorm Spiel der Glaube, also der definitive Glaube bei euch da, dass ihr das Ding trotzdem im Finale ziehen könnt? Oder ist es wirklich so, ich meine, wir kennen es alle, wenn du so einen Angstgegner hast irgendwie, und Dänemark ist ja gefühlt von der ganzen Handballwelt gerade der Angstgegner, dass du da trotzdem, habt ihr trotzdem den Glauben gehabt, dass es hinhauen kann?
Ja. Ja? Wir haben ja, wie gesagt, in der Hauptrunde gegen die gespielt und da hatten wir, ich sag mal, 5 bis 10 wirklich schlechte Minuten, wo wir vorne kein Tor mehr machen, hinten die Gegenstöße fressen dann einfach, dann waren die auf 5 Tore weg und dann kommen wir nicht mehr ran. Mhm. Aber da hat man gemerkt, okay, dieses Turnier, die sind verwundbar. Mhm. So, wir haben ja letztes Jahr gegen die gespielt, im Olympiafinale gegen die gespielt. Das war, wie ich finde, eine ganz, ganz andere Dominanz. So, und da hatte ich, und ich glaube, da spreche ich auch für die anderen Jungs, wirklich ein gutes Gefühl jetzt aus diesem Hauptrundenspiel, sodass ich wirklich dran geglaubt habe, okay, das ist auf jeden Fall machbar hier im Finale. Wir sind auch wirklich wieder gut gestartet, aber ja, hinten raus haben sie sich dann doch ganz souverän, muss man sagen, durchgesetzt.
Ja, gerade hinten raus wurde es dann ein bisschen deutlicher. Aber ich kenne das, Fabi, wo du es ansprichst. Ich hatte auch, also wenn wir jetzt mal auf unsere Karrieren übertragen, gegen Barcelona beispielsweise war bei mir so ein
Ja, Team. Bei mir natürlich auch Barcelona.
Ja, aber du hast ja auch Bundesliga gespielt. Du hast ja auch gegen Bayern gespielt.
Ja, aber oh ja, okay. Aber ich habe 2 Jahre Bundesliga gespielt.
Hast du gewonnen gegen die Bayern? Wahrscheinlich nicht.
3-3 in München.
Ja?
Ja.
Okay.
3-3 in München.
Nehme ich alles zurück.
Hat es aber auch ehrlicherweise eine Halbzeit mega viel geschneit. Und wir haben 2-0 zur Halbzeit geführt und die waren richtig böse.
Ja.
Da hat, kein Witz, Hermann Gerland hat in der Halbzeit selber eine Schneeschippe in die Hand genommen. Als Co-Trainer hat er den Platz freigeschaufelt und ich habe in der Halbzeit noch gesagt, jetzt haben wir sie provoziert. Mhm. Und dann sind wir mit Glück mit dem 3-3 da aus der Allianz Arena rausmarschiert. Aber Bayern würde ich jetzt nicht nehmen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja.
Es gibt so Mannschaften, gegen die bist du einfach...
Ja, du weißt, es muss alles perfekt und 100% an dem Tag laufen, dass du halt eine Chance hast. Und das war bei Barcelona damals so, da hatten wir in der Supercoppa einmal einen guten Tag und haben sie geschlagen. Aber ich glaube, ich habe auch 6-mal gegen sie gespielt und nicht gewonnen. Also
wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, war es bei mir Heidenheim.
Ja?
Ja, weil wir sehr häufig in der zweiten Liga in Heidenheim gespielt haben.
Schön da, ne?
Ich kann mich, glaube ich, nicht an den
Nebel und -2 Grad, so die Standardtemperatur.
Ja. Da haben wir nicht so häufig gewonnen.
Hast du noch so andere Angstgegner oder sowas?
Nee, richtigen Angstgegner nicht. Ich würde Dänemark jetzt auch nicht als Angstgegner bezeichnen.
Sind halt einfach gut.
Die sind halt einfach unfassbar gut, in der Breite auch.
Mhm.
Aber jetzt als Angstgegner, nee, das würde ich nicht sagen.
Würdest du sagen, in der Bundesliga gibt es gerade so eine, also in der Bundesliga bei euch, in der Handball-Bundesliga gibt es gerade so eine Übermannschaft?
Ja, momentan ist Magdeburg schon so ein bisschen das Nonplusultra, auch international amtierender Champions-League-Sieger. Ich glaube, haben jetzt erst die erste Niederlage in der Champions League hinnehmen müssen, in der Vorrunde noch. Die ist ja auch ein bisschen größer als im Fußball, also dauert ein bisschen länger.
Mhm.
Also die sind momentan so ein bisschen die Übermannschaft schon. Mhm.
Ja, und ich meine, dass ihr euch beim Turnier dann natürlich auch Hoffnung gemacht habt, berechtigterweise, ist ja auch klar, weil ihr habt euch ja auch irgendwie auch in so einen Flow gespielt, hatte man ja schon das Gefühl. Ich weiß nicht, ich kann mich auch daran erinnern, jetzt das Spiel gegen Frankreich beispielsweise, da musstet ihr ja gewinnen. Da war ich in der Bayer-Arena und habe da gearbeitet in der Champions League und im gesamten Presseraum lief nichts mit Fußball, sondern lief Handball und alle haben Handball geguckt.
Ja, richtig, so, ne?
Ja, weil irgendwie alle hingen vor den Fernseher und alle haben so mitgefiebert und das hat ja wahrscheinlich bei euch auch irgendwie so, ihr habt euch in so einen Flow auch gespielt im Turnier, oder? Wie habt ihr das so wahrgenommen intern auch?
Ja, wir haben ja immer noch vor der Europameisterschaft 2 Testspiele. Da haben wir Kroatien als Gegner gehabt. Die waren sind zu dem Zeitpunkt jetzt immer noch Vize-Weltmeister, also auch wirklich ein sehr, sehr guter Gegner. Und das Ganze wurde genutzt, um Selbstbewusstsein zu tanken. Wenn wir die schlagen, dann kommen wir relativ gut schon auf einem hohen Level in dieses Turnier rein. Das haben wir 2-mal hingekriegt. Dann einen guten Auftakt gegen Österreich geschafft, die wirklich unangenehm sind. Und dachten wir, okay, jetzt kommen wir ganz gut ins Rollen.
Mhm.
Und dann kam das 2. Vorrundenspiel gegen Serbien. Ja, da führen wir, glaube ich, zur Pause mit 4 Toren. Also wirkt alles eigentlich relativ gut, dass so ein Flow richtig entsteht. Und ja, dann in der 2. Halbzeit geben wir dieses komplette Spiel eigentlich aus der Hand. Dann war auf einmal natürlich ein extremer Bruch drin. Also da hat dann keiner mehr von irgendeinem Flow gesprochen oder so, sondern dann ging es eigentlich wieder bei 0 los mit extrem viel Druck auf unserer Seite. Und ich würde sagen, danach haben wir uns eigentlich relativ gut in den Flow gespielt. Klar kam dann nochmal diese Niederlage gegen Dänemark. Die hat uns auch geärgert, aber ich muss sagen, da sind wir relativ ruhig geblieben, bei uns geblieben und haben eigentlich unser Spiel dann gegen Frankreich durchgezogen.
Wie ist es für dich grundsätzlich, so ein großes Turnier zu spielen? Ist das für dich auch in der Wahrnehmung nochmal viel mehr Druck, einfach weil auch so viel Öffentlichkeit besteht? Vielleicht mehr als jetzt im Liga-Alltag?
Mehr Druck würde ich gar nicht sagen, weil man hat ja, oder ich habe auch mit dem Verein große Ziele und da haben wir auch ganz gut Druck drauf. Aber man merkt natürlich, dass es viel, viel mehr Aufmerksamkeit gibt. Auf einmal ist das mediale Interesse deutlich höher. Man kriegt das auch, wenn man jetzt außerhalb der Halle steht, auf Social Media mit, dass viel mehr Leute einem schreiben, es passiert was bei den Followern. Also so diese ganzen Themen drumherum, das kriegt man schon mit, dass da viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Handball ruht.
Ich kann mich auch an sehr viele Trainingslager in meiner Karriere erinnern, Wintertrainingslager, wo wir mit der Mannschaft dann auch zusammengesessen haben und Handball geguckt haben, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Vorfeld des Turniers und auch während des Turniers. Du siehst ja unfassbar viele Personen des öffentlichen Lebens, die dann auch Bilder von den Spielen auf einmal posten und Daumen sind gedrückt, ne? Ja, und so. Ja. Also das nimmt dann schon ein Ausmaß an, was ihr ja einfach während der normalen Saisonspiele überhaupt nicht habt. Und das ist ja nicht nur Druck, sondern vielleicht auch spürst du eine gewisse Erwartungshaltung, dass die Leute vielleicht jetzt auch von dem Menschen Julian Köster oder dem Spieler Julian Köster ein bisschen mehr sehen wollen, als sie es während der normalen Saison sehen. Also ich meine gar nicht so jetzt irgendwie übertriebene Klamotten oder irgendwelche geilen Geschichten, sondern einfach, dass sie wissen wollen, was steckt mehr dahinter, hinter diesen Menschen, und du musst da irgendwie was abliefern oder schaffst du das ganz bei dir zu bleiben?
Ja, also man merkt schon, dass dieses Interesse deutlich höher ist, dass es dann halt, das Turnier geht über 4 Wochen, dass da nicht jedes Mal nur eine sportliche Frage kommt, sondern auch viel mehr Interesse an dem Menschen Julian Köster ist. Ich muss sagen, ich bin da jetzt aber nicht einer, der vor jedes Mikro super gerne springt und da komplett, ja, ich sag mal, mich nackig macht in der Öffentlichkeit. Aber man merkt schon, dass das ein ganz großer Unterschied ist im Vergleich zum Liga-Alltag. Da haben wir relativ wenig Journalisten auch vor Ort. Bis gar keine, also Interviews nach dem Spielen gibt es beim Sender Dein und das war's dann. Wenn man das jetzt vergleicht, dann mit einem großen Turnier, da müssen wir immer durch die Mixzone, die ist rappelvoll. Da sind unfassbar viele Journalisten aus jeglicher Stadt, von jedem großen Sender oder vielen großen Zeitungen, so, die alle irgendwelche Fragen haben, nicht nur zum Sportlichen, sondern auch zum Persönlichen. Also das ist schon ein krasser Unterschied.
Aber was bist du für ein Typ? Gefällt dir schon so auch diese maximale, also du sagst, du gehst jetzt nicht für jedes Mikro da, hast jetzt auch nicht Lust, da dich immer nackig zu machen und über alles zu erzählen, aber gefällt es dir trotzdem, diese maximale Aufmerksamkeit zu haben, oder bist du manchmal auch ganz froh, dass es dann nur zu den Turnieren so ist?
Ja, ich bin manchmal schon dann ganz froh, dass es nur zu den Turnieren ist. Ich meine, man sieht es ja auch bei den Fußballern, was das mit einem machen kann, wenn es das ganze Jahr über ist. Und auch wirklich diese ganzen privaten Sachen da versucht werden rauszukitzeln. Deswegen bin ich da schon ganz froh, dass es ja bei uns so ein bisschen begrenzt, sage ich mal, ist. Aber es ist natürlich auch irgendwo schade, weil das fördert natürlich jetzt nicht unbedingt den Sport, wenn es immer nur für einen Monat extreme Aufmerksamkeit da ist und danach wieder komplett ruhig. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen schade.
Wobei komplett ruhig ist natürlich auch übertrieben. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Ihr habt ja auch im Liga-Alltag über 4.000 Leute in der Halle sitzen bei jedem Spiel oder ein Schnitt, glaube ich, von über 4.000. Du hast gesagt, wenn die Halle noch größer wäre, hättet ihr auch noch mehr. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr komplett unterm Radar fliegt. Ne?
Aber in der Berichterstattung ist es schon relativ ruhig. Ne? Du hast gerade gesagt, der Sender Dein, der überträgt das. Also wer das nicht weiß, das ist seit 23, glaube ich, übertragen die jetzt alle Spiele. Auch zweite Liga, glaube ich, ne?
Ja, auch zweite Liga Pokal.
Zweite Liga Pokal. Ja. Also es ist quasi der Handballsender, wo alle Spiele laufen. Aber ansonsten ist halt dann während der Saison, also siehst du mal in der Sportschau irgendwie eine Zusammenfassung von dem Handballspiel?
Ich sehe morgens im Morgenmagazin manchmal die Ergebnisse, da habe ich solche aufgegriffen.
Ah, okay. Aber ansonsten halten sich die Berichterstattungen über die...
Das stimmt medial schon, aber natürlich hast du trotzdem ja auch trotzdem volle Hallen und spielst da jetzt nicht vor leeren Rängen, das wollte ich
das sagen. Nicht. Nein, das und die nicht. Stimmung übrigens, wer mal beim Handballspiel war, der weiß ja auch, da ist sehr, sehr gute Stimmung. Ne? Und auch da steckt ja viel Leidenschaft. Es ist jetzt nicht so, man spricht ja immer gerne von Zuschauern, aber da sind halt auch Fans. Also das sind nicht nur Zuschauer, sondern da ist auch große Leidenschaft für den jeweiligen Verein dann dahinter. Ne? Also in den Hallen ist schon ordentlich was los.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch, glaube ich, ein Unterschied zum Fußball, würde ich sagen. Ich meine, wir sprechen natürlich immer aus unserer Fußballbrille hier. Ihr habt ein Turnier und dann geht es für euch auch sehr schnell immer in den Liga-Alltag zurück. Also ihr habt eigentlich kaum wirklich Pause mal dann zum Durchatmen, sowas zu verarbeiten, sondern ihr seid relativ schnell wieder im Liga-Alltag. War das jetzt auch nach dem Turnier so?
Ja, Also jetzt hatten wir, ich glaube, insgesamt 9 Tage waren es dann vom Finale, Sonntag bis, ich glaube, darauf die Woche Dienstag haben wir dann schon wieder gespielt.
Ja, guck mal, 9 Tage halt zum krass. Spiel. Das heißt, du trainierst ja direkt wieder eigentlich.
Relativ direkt, ja. Bei uns wird dann so ein bisschen unterschieden, wie viele Einsatzzeiten haben die einzelnen Jungs gehabt. Ich war jetzt jemand mit viel Einsatzzeit beim Turnier.
Du hast 3 Tage frei bekommen.
Ja, ich bin Freitag wieder ins Training eingestiegen. Ja. Ein paar andere Jungs sind schon Mittwoch wieder eingestiegen, die auch bis Sonntag im Turnier waren. Also das geht schon immer ziemlich zügig los. Was ich sagen muss, was jetzt ein bisschen besser läuft, ist, dass wir jetzt mit einem Ligaspiel anfangen. Vor 2 Jahren und davor war es immer so, dass man direkt mit einem Pokal-Viertelfinale angefangen hat. So, und dann ist man direkt mit so einem Kracher-Duell gestartet, wo es wirklich darum geht, erreicht man überhaupt ein großes Saisonziel oder nicht.
Ja.
Also das war schon nochmal heftiger, muss ich sagen.
Mhm. Einmal noch runtergebrochen. Wir vergleichen natürlich jetzt, wir kommen aus dem Fußball, du bist im Handball. Wir vergleichen das mal kurz nach einer Weltmeisterschaft oder nach einer Europameisterschaft oder generell einem großen Turnier. 9 Tage später wird da weitergespielt. Im Liga-Betrieb.
Da sitzen die Fußballer noch auf ihrem Bötchen vor Ibiza.
Ja, und hättest du mir das vor ein paar Jahren gesagt, dann wäre ich auch wahrscheinlich, also gut, ich war nicht kurz davor, mal ein großes Turnier zu spielen, aber die Diskussionen, die da geführt werden im Fußball, die finden im Handball einfach gar nicht statt.
Ja, findest du es nicht manchmal ein bisschen absurd, dass die Fußballer sich so beschweren, dass sie so wenig Pausen haben und ihr habt ja wirklich einen sehr eng getakteten Zeitplan dann.
Ja, haben wir auch, aber ich muss sagen, beim Fußball wird es ja auch immer voller. Also gefühlt spielen die ja auch jeden dritten, vierten Tag mittlerweile, also die Top-Teams.
Ja.
Wenn man da jetzt mal nach England schaut oder so, die haben ja nochmal einen Wettbewerb mehr. Jetzt kommen im Sommer Turniere noch dazu. Also was war jetzt letzten Sommer? Club-WM. Mhm. Jetzt ist wieder die Weltmeisterschaft. Also die haben ja mittlerweile auch ein extremes Pensum.
Hast du das Gefühl, dass es die Spieler sind, die sich da drüber beschweren? Oder sind es mehr die Verantwortlichen, die das Thema immer mal wieder ansprechen?
Sowohl als auch. Du hast ja auch mal Stimmen irgendwie Rodri gehabt oder so, der sich beschwert, dass immer mehr Spiele sind. Aber ich will eigentlich damit sagen, dass wir im Fußball ja trotzdem noch von einem sehr hohen Ross aus argumentieren. Also es gibt viele Sportarten und eben auch Handball, wo es dann irgendwie viel enger getaktet ist.
Gibt es denn im Handball da eine Diskussion drüber?
Ja, jedes Jahr zum Großturnier. Ja, wir haben ja wirklich jedes Jahr EM oder WM. Ja. Das heißt, ohne Unterbrechung geht es da eigentlich immer weiter. Und da kommt die Diskussion dann immer auf, weil dieses Turnier ist schon immer extrem kräftezehrend. Wir spielen jeden zweiten Tag.
Das kommt übrigens auch noch dazu, ja.
Ja
nicht wie beim Fußball.
Genau,
also,
das meine ich. Das meine ich.
Du spielst jeden zweiten Tag und wir haben es eben auch schon von Jürgen gehört. Es gibt kein Spiel, was unwichtig ist aufgrund der Turnierform.
Ja, aber so eine richtige Lösung gibt es da nicht. Also klar ist einerseits diese Belastung extrem hoch. Andererseits ist das immer so dieser Slot, wo es im Fußball auch mal ein bisschen ruhiger ist, wo wir dann eben diese mediale Aufmerksamkeit bekommen, was ja auch dem Handball einfach gut tut, wenn wir da diese Öffentlichkeit hinkriegen. Ne?
Ja, zum einen sagst du belastend irgendwie schon körperlich, aber ich stelle mir jetzt schon auch vor, dass es emotional und mental auch ein Thema ist. Du kommst von einem Großereignis, von einem Turnier, wir haben gerade gesagt, was das für Dimensionen sind. Und zack, hast du irgendwie ein paar Tage Pause, wenn überhaupt, und spielst schon wieder dann in der Liga. Also du hast ja auch irgendwie nicht wirklich Zeit, was zu verarbeiten. Merkt man das auch so mental, dass es vielleicht auch an einem nagt nach ein paar Jahren?
Ja, schon. Also das ist schon mental häufig, finde ich, noch mal anstrengender als jetzt rein körperlich, weil rein körperlich, wir sind fit, muss ich sagen. Wir haben gute
Siegmann,
Medizin.
Übrigens.
Dankeschön.
Fabi ist neidisch, weil seit er nicht mehr spielt.
Ich war heute Morgen im Fitnessstudio, da sieht man nicht. Sieht man nichts von.
Quatsch. Wir haben gute medizinische Versorgung da, also mit Physiotherapeuten und so. Das heißt, körperlich kriegt man das ganz gut hin. Aber mental ist das schon immer ein harter Cut. Das hört sich jetzt total blöd an. Aber wir sind ja einen Monat komplett so ein bisschen isoliert. Also wir sind immer mit einem Zimmerkollegen zusammen, heißt eigentlich fast den ganzen Monat nicht alleine. Wir müssen uns nicht um Essen kümmern, um Einkaufen, um Wäsche waschen oder sowas. Das heißt, dann kommt man wieder und hat einen extremen Cut. Erstmal muss ich erstmal wieder an seinen eigenen Alltag so ein bisschen gewöhnen. Und trotzdem hat man ja die Ziele mit dem Verein. Das heißt, da ist der Druck trotzdem direkt wieder maximal hoch. Und man muss da direkt wieder performen. Ja, das schlaucht schon so ein bisschen, muss ich sagen.
Klar hast du die Ziele mit dem Verein und die sind dir wichtig, die sind deiner Mannschaft wichtig, die sind dem Verein wichtig, aber trotzdem kann man das ja nicht, also eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, ein olympisches Turnier, das steht ja über allem, über allem, was du mit einem Verein erreichen kannst. Ich habe nie ein großes Turnier gespielt, aber ich habe mir ja auch mal Ziele gesetzt und jedes Mal, wenn ich die erreicht habe, dann ist danach erstmal so, ich muss ja nicht mehr erreichen, jedes Mal, wenn das dann vorbei war, ne, ihr setzt euch das Ziel, die Europameisterschaft zu gewinnen, dann arbeitest du da wochenlang drauf hin. Du bist voll fokussiert, du bist gedanklich einfach nur auf dieses Ziel ausgerichtet. Und dann ist dieses Turnier vorbei und machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle, wie schnell so ein Turnier dann auch an einem vorbeifliegt. Ne? Egal wie viele Spiele es sind, egal wie viele Wochen es dauert, auf einmal ist es vorbei, Schnips, fertig, Ende. Dann musst du 9 Tage später spielen. Ja, bist körperlich, wie du sagst, ihr seid fit, du bist dazu in der Lage. Aber mental ist das brutal.
Ja, wir sagen immer, man ist dann so ein bisschen noch in so einem Loch. Ja. Also so beschreiben wir das. Ja, weil es fehlt so ein bisschen irgendwie was im Kopf.
Ja, also man kann das übrigens, bevor Tut gleich da wissenschaftlich reingeht, ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Mir fällt das immer wieder oder immer häufiger auf, momentan im Privatleben, dass einfach, wenn ich zum Beispiel weiß, in 2 Monaten steht der Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir irgendwie in der Heimat an und dann freue ich mich da 2 Monate drauf und dann ist dieser Tag und ich hatte einen super schönen Tag und fahre danach wieder nach Hause, habe eine super Party gehabt, habe alle meine alten Freunde wieder gesehen und dann komme ich nach Hause und zu Hause ist auch super, aber das Zuhause fühlt sich gar nicht mehr so super an, einfach weil das der Alltag ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann falle ich auch einfach in so ein Loch für 1-2 Tage rein, dass ich denke, boah, jetzt habe ich mich da wochenlang drauf gefreut, hat richtig Bock gemacht, jetzt bin ich zu Hause und zu Hause ist immer noch super, aber fühlt sich ja nicht mehr so super an wie vorher.
Dieses Gefühl, sich nach einem besonderen Ereignis in einem Loch zu befinden, ist bekannt als Phänomen Post-Olympic Blues oder auch Post-Olympic Depression. Dieses kann vor allem nach sportlichen Großereignissen auftreten, aber auch generell nach emotionalen Höhepunkten im Alltag. Es können dann Gefühle von Leere, Sinnverlust, Energieabfall oder genereller Antriebslosigkeit entstehen. Die Ursachen dafür liegen unter anderem in der starken Zielorientierung im Vorfeld. Über Wochen oder Monate hinweg war vielleicht alles auf ein klares, einmaliges Ereignis ausgerichtet. Und auf einmal fällt dann alles weg. Das Gehirn befand sich in einem anhaltenden Hochzustand mit erhöhter Ausschüttung von Adrenalin, etwa durch Stress und Wettkämpfe, sowie Dopamin, das durch Motivation und Zielverfolgung ausgeschüttet wird. Hinzu kommen noch Faktoren wie öffentliche Aufmerksamkeit und mediale Berichterstattung. Nach dem Ereignis kommt es dann zu einem abrupten Abfall all dieser Reize. Da sich das Gehirn aber an die hohe Stimulation gewöhnt hat, fühlen sich alltägliche Situationen zunächst weniger intensiv, langweilig oder sogar leer an, bis sich das System wieder reguliert hat. Ein wichtiger Ansatz im Umgang mit diesen Reaktionen ist daher erstmal die bewusste Akzeptanz der eigenen Emotionen. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass diese Gefühle eine normale Reaktion auf diesen außergewöhnlichen Höhepunkt darstellen und vor allem, sie gehen in der Regel vorüber. Es ist trotzdem wichtig, dass wir sogenannte Prozessziele in unsere Entwicklung integrieren. Im Leistungssport stehen nämlich häufig Ergebnisziele im Vordergrund. Prozessziele sind aber wichtig, um uns Orientierung und Stabilität über einen längeren Zeitraum zu geben. Das können zum Beispiel Ziele wie technische Verbesserung, taktische Verbesserung oder generell meine Qualität des Trainings, meine Regeneration oder persönliche Weiterentwicklung sein. Außerdem kann es unterstützend sein, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und, wir sagen es immer wieder, auch professionelle Hilfe kann uns unterstützen in solchen Phasen.
Ich glaube, du hast jetzt gesagt, es macht schon was emotional mit dir. Du bist jetzt wahrscheinlich kein ganz tiefes Loch gefallen. Es ist für euch ja auch irgendwie Alltag. Ihr spielt jedes Jahr ein Turnier, aber trotzdem, ja, hat man solche Symptome vielleicht ja dann doch so ein bisschen über ein paar Wochen nach dem Turnier, dass man erstmal wieder, wie du schon sagst, sich an diesen Liga-Alltag gewöhnen muss und erstmal wieder in der Realität ankommen muss. Oder wie Fabi, wenn er seine Geburtstagsparty hinter sich gebracht hat.
Ja, und vor allem hast du gerade gesagt, ihr seid fit, ihr habt gute Physios, ihr habt gute medizinische Abteilungen. Du hast aber auch gesagt, ihr nennt diese Phase dann, ihr befindet euch in einem Loch. Ja. Sprecht ihr untereinander darüber, tauscht ihr euch darüber aus innerhalb der Mannschaften, zwischen den Spielern, Trainer, Staff? Und gibt's bei dem Fußball, ja, gleich nochmal kurz sagen, du bist ja auch Fußballfan, FC Schalke, liebe Grüße an alle Schalker. Gibt es bei euch auch das Angebot der psychologischen Unterstützung oder zur psychologischen Unterstützung? Ist das Thema im Handball oder ist das ähnlich wie im Fußball noch sehr ausbaufähig?
Ja, ist sehr ausbaufähig. Okay. Also wir haben jetzt beim Verband oder im Verein jetzt keinen Psychologen an der Seite. Mhm. Das vielleicht
beim
mal,
Verband auch nicht?
Nee, also Okay. Wir können über den Verband oder bestimmt auch über einen Verein den Kontakt schnell bekommen, ja, dass wir einen Psychologen an die Seite kriegen. Aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Und ich weiß jetzt auch nicht von vielen, also es gibt ein paar Jungs, die das schon mal gemacht haben oder mit einem Psychologen zusammenarbeiten. Das ist aber auch nicht so oft über den Verband oder den Verein gelaufen, sondern auch vielleicht mal über den Berater oder privat irgendwie zustande gekommen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber ich habe auch das Gefühl, es kommt immer mehr. Weil so nehme ich zumindest auch so ein bisschen als Fan jetzt im Fußball wahr, dass über dieses Thema ein bisschen mehr gesprochen wird, so mentale Gesundheit. Und so ist es auch im Handball. Wir Spieler untereinander sprechen da schon drüber. Jetzt gerade bei uns, wir haben viele verschiedene Nationalitäten in der Kabine sitzen, wo auch viele Nationalspieler sind. Und die erleben das natürlich ähnlich, wie ich das jetzt erlebt habe oder beschrieben habe. Ich habe das Glück, ich habe einen Trainer an der Seite, der selber jahrelang Nationalspieler war, alles im Handball eigentlich gesehen hat. So, mit dem habe ich dann halt auch immer viel darüber gesprochen. Der hat mir das erklärt oder gesagt, das kann auf dich zukommen oder so und so sieht das jetzt gerade aus. Und das Thema wird auf jeden Fall immer größer, sage ich mal.
Ja, muss es ja auch. Ja. Ne? Also, ja.
Also im Fußball habe ich das Gefühl, wie du schon sagst, auch das tut sich wirklich was. Gibt ja auch mittlerweile eigentlich fast bei jeder Mannschaft zumindest einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin aus dem psychologischen Bereich. Aber auch da vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch der strukturelle Unterschied zwischen Fußball und Handball, weil man im Fußball doch dann vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, auch den Staff aufzurüsten und aufzublähen, als es jetzt vielleicht im Handball die Möglichkeit gibt. Weil ich meine, man muss ja schon drüber sprechen, dass wenn wir jetzt über Sport in Deutschland sprechen, Fußball natürlich erstmal an erster Stelle steht, dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt irgendwann ja auch Handball mit ein paar anderen Sportarten noch zusammen. Meinst du, das ist vielleicht dann auch eine Thematik, einfach, dass der Handball da ein bisschen hinterher ist noch?
Ja, also ich weiß halt nicht, es muss ja auch immer so eine Bereitschaft von den Spielern geben, dass man das jetzt aktiv sucht oder sagt, ich brauche da vielleicht ein bisschen Unterstützung, vielleicht ein bisschen Hilfe. Wenn wir Spieler uns da ja gar nicht zu Wort melden, dann muss der Verein ja auch vielleicht nichts machen oder so, wenn die da jetzt... Die können sagen, wir haben hier einen Kontakt, damit ist ja schon mal erstmal viel getan, aber jetzt jemanden dann einzustellen oder so oder in den Trainerstab mit aufzunehmen, ist dann vielleicht ja auch zu kostenintensiv, wenn wir Spieler sagen, da geht eh gar keiner hin. Ne? Mhm. Also ich glaube, da muss eher so ein bisschen mehr Bereitschaft von den Spielern auskommen. Oder
aber was glaubst du, woran das liegt? Dass es noch, ich meine, wir haben häufig darüber gesprochen, wie viele Menschen es auch gibt mit mentalen oder psychologischen Problemen und das wird ja auch vor euch nicht halt machen. Das heißt, es wird ja sicherlich auch Handballer geben oder Handballerinnen, die das sehr gut gebrauchen könnten, Unterstützung. Ist das einfach noch immer auch noch so ein bisschen vielleicht Tabuthema, dass man das Gefühl hat, ich kann das nicht so öffentlich ansprechen?
Jetzt aus dem Bauch raus gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, aber ich würde schon sagen, ja, weil man öffnet sich ja schon sehr. Gibt vielleicht auch eine gewisse Schwäche zu, wenn man sagt, man braucht da Hilfe. Deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht das Thema, was als erstes in der Kabine besprochen wird. Oder?
Also im Fußball ist es ja auch immer noch schwierig, das muss ehrlich
sein. Im Fußball machen es ja auch kein, also,
ja,
ne?
Genau.
Also Handball und Fußball unterscheiden sich sicherlich in vielen Punkten, aber so Handball gilt natürlich auch so ein bisschen als harter Sport, möchte ich es mal, ne? Also das, was immer wieder nach außen gesagt wird, da gibt es kein Gejammer, kein Gemecker, dies, das, jenes. Das ist jetzt vielleicht nicht meine persönliche Meinung, aber es wird als sehr harter Sport dargestellt, es geht immer weiter, Strafen werden sofort akzeptiert, also persönliche Zeitstrafen, davon spreche ich jetzt während des Spiels, gelbe Karten, rote Karten. Mit den Schiedsrichtern wird sich nicht angelegt. Wenn einer mal umgeflext wird, dann steht er sofort wieder auf. Aber es ist auch ein sehr respektvoller Sport übrigens, weil ich auch immer wieder sehe, mehr als bei vielen anderen Sportarten, dass sich untereinander geholfen wird, wenn mal auf den Boden gelegen wird und so weiter. Sehr fairer Sport, wie ich finde. Aber vielleicht ist es das, was dazu führt, dass es eben nach außen hin als harter Sport gilt. Bühne hin oder her, ob sie groß ist, ob sie kleiner ist im Handball als im Fußball. Trotzdem wissen die Leute, wenn sie mit etwas nach außen gehen, erzeugt es Wirkung. Ne? Mhm. Und auch im Handball, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, in der Folge mit Lena Kassel, dass irgendjemand den Anfang machen muss, was das Thema Homosexualität angeht. Vielleicht muss auch im Handball einfach irgendjemand den Anfang machen mit psychischen Beschwerden. Also wer
ja, jetzt war es vor kurzem so, Matthias Gitzel, ich glaube, dreifacher Welthandballer mittlerweile in Folge, also der beste Spieler momentan, den es auf dem Planeten gibt, der hat auch gesagt, dass er dann, als die ersten Hypewellen so kamen um seine Person, dass er dann da auch extrem gestruggelt hat. Also deswegen meine ich, da passiert momentan schon so ein bisschen was, dass dieses Thema mentale Gesundheit so ein bisschen in den Vordergrund kommt.
Hilft dir das auch, dass du, glaubst du, jetzt in einer Zeit groß geworden bist im Handball, wo auch schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf liegt, zumindest auf den Turnieren. Du konntest dich ja von Anfang an auch darauf einstellen, okay, wenn ich zu so einem Turnier fahre, dann weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Dann ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit da. Und anders gefragt, glaubst du, es hilft aber trotzdem auch im Handball, dass es vielleicht noch ein bisschen geschützter ist als im Fußball. Also du sagst ja selbst, nicht ganz so viel Medienrummel drumherum. Ihr könnt ein bisschen freier euer Privatleben leben.
Weniger Boulevard.
Einfach. Ja, genau.
Ja, das ist schon ein großer Vorteil, ne? Weil nicht jeder Satz irgendwie interpretiert wird oder falsch ausgelegt wird oder so. Mhm. Das ist schon, würde ich schon als großen Vorteil im Vergleich zum Fußball beschreiben. Was so mein erstes Turnier anging, ich wusste ehrlicherweise gar nicht so genau, was da auf mich zukommt. Hätte mein Trainer mich nicht mal vorher an die Seite genommen und gesagt, pass mal auf, Junge.
Gesagt, du kommst da in eine andere Welt.
Ja, das und das wird da passieren. Ja, ich kam aus der zweiten Liga. Mhm. Die wurde überhaupt nicht groß übertragen oder so. Da gab es keine Interviews nach dem Spiel. Und dann fährt man auf einmal zu so einem Großturnier, wo, ja, ich habe es ja vorhin beschrieben, in einer Mixzone unfassbar viele Mikros, die hier vor die Nase gehalten werden und so. Also das war schon ein großer Unterschied einfach so zu meinem normalen alltäglichen Leben. Mhm. Erstmal, nicht ein Schock oder so, aber muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, wie es ist. Okay, jeder Schritt wird jetzt auch mit einer Kamera ein bisschen begleitet.
Hast du auch das Gefühl, dass es trotzdem, ich meine, nochmal, du bist selber Fußballfan und wirst mit Sicherheit mal mindestens deinen Verein sehr intensiv verfolgen. Ich finde, die Art und Weise der Berichterstattung ist schon trotzdem eine angenehmere, auch bei den großen Turnieren. Ne? Also es wird dann viel, wenn ich mir Vorberichte angucke, wenn in den Nachrichten irgendwas ist, es geht viel um die Spieler. Es geht dann um den Spieler Julian Köster, um Spieler XY, keine Ahnung. Im Fußball so ein Mann, wie er da sitzt, Turit, so ein junger, gut aussehender Mann. Da würde erstmal gefragt werden, wer ist dieser Julian Köster? Wie ist sein Privatleben? Hat er eine Freundin? Und dann würde das Ganze, also weißt du, was ich meine? Die Herangehensweise ist schon unterschiedlich zwischen Fußball und Handball, was so die mediale Berichterstattung angeht. Mhm. Wenn dann mal beim Handball eine intensivere Berichterstattung da ist, etwas größer bei den großen Turnieren, dann wird erstmal auf den Sportler geguckt. Und beim Fußball ist halt permanent große Berichterstattung. Da reicht es nicht aus, nur auf den Sportler oder die Sportlerin zu gucken, sondern wird erstmal das Privatleben auch ordentlich unter die Lupe genommen. Bist du da froh drüber, dass das so ist? Oder denkst du dir manchmal, wäre schon witzig, wenn es bei uns im Handball auch eine andere Art von Berichterstattung gibt? Weil es würde natürlich automatisch dazu führen, dass sich die Leute vielleicht auch noch mehr für den Handball unter der Saison interessieren.
Ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Also es wäre cool, wenn durch so Sachen natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auch nachhaltig auf den Handball gelenkt wird. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich bin ziemlich froh, dass jetzt nicht die ganze Zeit nur die Privatperson durchanalysiert wird und versucht wird, jedes kleine Detail da rauszukitzeln aus meinem Privatleben. Also da bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich das auch so ein bisschen privat halten kann. Wir dann über handballerische Themen und sportliche Themen reden können. Aber dass ich zu Hause auch mein Ding machen kann oder mit meiner Familie oder Freundin ganz normal draußen rumlaufen kann.
Ist die Wahrnehmung, die ich jetzt gerade geschildert habe, ist die auch richtig? Oder gibt es auch private Nachfragen, wenn die Turniere größer sind? Oder wird das dann von den Verbänden abgewiegelt und sagen die, wir wollen nur offen?
Also es gibt schon die privaten Nachfragen, aber es ist alles kontrollierter. Oder wir können das ein bisschen besser steuern oder absagen und dann trifft man da auch Verständnis. Also ich glaube, beim Fußball ist das den Journalisten zum Teil relativ egal. Hauptsache, es gibt eine geile Story. Also
ja,
das wirkt zumindest auf mich so, aber sonst hast du schon sehr passend
geschrieben. Ja, Klicks und Auflagen, darum geht's.
Ich wollte jetzt mal nämlich so ganz plakativ fragen, jetzt abgesehen vom Gehalt zum Beispiel, würdest du gerne jetzt zum Beispiel mit einem Nico Schlotterbeck tauschen? Also, weißt du, beide sind
Nico Schlotterbeck schon mal nicht.
Das ja, ist der falsche Verein. Ist der falsche Verein. Ich weiß, es ging mir eher um die Parallelen aus sportlicher Sicht. Beides junge, aufstrebende Spieler mit jetzt schon guten Standing in der Nationalmannschaft.
Fällt dir jetzt keiner zu ein von Schalke, ne?
Nenn mir Nationalspieler von Schalke.
Edin Dzeko, der ist aber nicht jung und aufstrebend.
Der ist nicht mehr jung und aufstrebend. Siehst du, deswegen, bei Schalke konnte ich leider keine Parallele ziehen.
Ob ich gerne tauschen
würde? Ja, mal ganz plakativ gefragt.
Nee, ich bin schon sehr zufrieden, dass ich im Handball überhaupt es so weit geschafft habe. Das wirkt ja jetzt immer, wenn wir das mit dem Handball, mit dem Fußball vergleichen, wirkt der Handball unfassbar klein. Aber wenn wir das mit anderen Sportarten vergleichen, ist der Handball schon relativ groß, auch in Deutschland. Deswegen, also ich bin schon sehr, sehr zufrieden, wie das bis jetzt gelaufen ist oder wie der Handball auch angesehen wird.
Ja, aber apropos die große Bühne, kleiner Cut. Du persönlich hast ja jetzt auch einen großen Schritt im Sommer vor dir. Du gehst ja auf die, ich würde mal sagen, vielleicht doch etwas größere Bühne. Du machst einen Wechsel vor dir.
Ich glaube schon, dass da mehr Aufmerksamkeit auf dich zukommt, zumindest regional mal.
Zu einem sehr großen, namhaften Verein im deutschen Handball, zum THW Kiel. Für dich jetzt der richtige Schritt zur richtigen Zeit? Oder wie kam es zum Wechsel? Warum? Aus der Heimat, aus der Komfortzone raus?
Ja, genau. Also ich gehe im Sommer nach Kiel zum deutschen Rekordmeister. Immer noch einer der Top-Vereine im internationalen Handball. Für mich war das so ein bisschen so eine zweigeteilte Überlegung, einmal einen sportlichen Schritt zu machen, raus aus der Komfortzone, hin zum Weltklasse-Verein einfach zu gehen, mich dort nochmal sportlich weiterzuentwickeln. Das war so eine Herausforderung, die ich auch so ein bisschen gesucht habe, aber auch gleichzeitig privat den nächsten Schritt nochmal so ein bisschen zu machen, sich auch privat weiterzuentwickeln. Wir haben es anfangs gesagt, ich bin NRW-Kind, in Bielefeld geboren, in Köln aufgewachsen, wohne in Köln, habe es also noch nicht so weit rausgeschafft, sage ich mal. Und da gab es dann diese Möglichkeit, auch mal an der See zu wohnen, mal eine neue Stadt kennenzulernen. Und ja, beides zusammen hat für mich sehr gut gepasst, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diesen Schritt jetzt mal gehen. Ob das der richtige Schritt am Ende ist, das kann man, glaube ich, immer erst im Nachhinein beurteilen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Gehst du mit der Erwartungshaltung dahin und nimmst du die für dich mit? Dann nimmst du quasi auch den Druck für dich mit, Titel gewinnen zu wollen, zu müssen?
Also wenn man das Trikot, glaube ich, vom THW Kiel anzieht, dann will man Titel gewinnen. Und das erwartet der Verein, erwartet die Stadt. Aber auch die Spieler wollen angreifen, klar.
Hast du denn das Gefühl, ich habe es jetzt so irgendwie ein bisschen am Anfang, glaube ich, rausgehört, meine ich, dass du schon auch Druck gerne magst. Ja, also das drückt dich
boah,
eher.
Okay,
das, ja, weil man, als du eben nämlich gesagt hast, ja, das Spiel gegen das Finale gegen Dänemark und irgendwie war es ja schon geil, die Fans sind eigentlich alle gegen dich, aber das pusht ja vielleicht auch nochmal. Oder hemmt es? Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch aufgenommen. Wie würdest du dich da so charakterisieren als Sportler?
Also ich glaube, ich habe es gelernt, mit Druck ganz gut umzugehen, aber ja, den Druck jetzt suchen oder so, nein, ich will einfach sportlich sehr erfolgreich sein, habe einen, glaube ich, großen Ehrgeiz, was das Thema angeht. Und dann gehört das nun mal einfach dazu, dass ich damit klarkomme, dass ich mich damit auseinandersetze und dass ich trotzdem in diesen Situationen performe.
Ja, ich meine, je erfolgreicher man sein will, ich glaube, das gehört dazu, ne? Desto mehr Druck herrscht am Ende auch. Also das eine kommt mit dem anderen, ja, ne?
Ganz genau, ja.
Wie ist für dich so, klar, Titelgewinn ist das eine, aber du bist jetzt auch noch nicht, ich habe es gesagt, bist jetzt nicht mehr ganz jung, aber du bist im perfekten Alter, würde ich mal sagen, um sich trotzdem noch entwickeln zu können als Sportler, als Mensch auch. Du hast gerade schon gesagt, aus der Komfortzone raus und alles, was dazugehört, mal was Neues machen. Siehst du es für dich auch als Chance, dich abseits des Sportlichen einfach auch als Führungspersönlichkeit mit Blick langfristig, sowohl für den Verein als auch für die Nationalmannschaft, ja, zu entwickeln, mehr Verantwortung noch zu übernehmen, um dann auch noch mehr voranzugehen, als du es eh schon machst? Ist das auch der Anspruch, den du hast? Auch dann vor allem international und in der Nationalmannschaft?
Ja, klar will ich da auch noch mal weiter wachsen. Wobei ich sagen muss, ich habe mittlerweile in Gummersbach oder da schon länger eine sehr große und tragende Rolle. Bin in relativ jungen Jahren schon Kapitän geworden. Glaube auch aufgrund meiner Leistung immer schon sehr viel Verantwortung bekommen. In der Nationalmannschaft ist das jetzt auch über die letzten 2-3 Turniere entstanden, dass meine Rolle immer ein bisschen größer wurde. Aber nichtsdestotrotz glaube ich kann darin noch wachsen. Ja klar, das möchte ich natürlich auch in den nächsten Jahren machen.
Ich habe es vorhin schon gesagt und dabei bleibe ich auch. Ein zweiter Platz bei der EM ist geil. Eine Silbermedaille bei Olympia ist geil. Und trotzdem, gut, ihr habt den Vorteil gefühlt, also du hast ja vorhin selber gefühlt, ist immer ein großes Turnier und das eine jagt das andere. Aber wird es mit jedem Turnier, was du gespielt hast, wo du keinen Titel holst, wird der Druck für dich da größer, weil du so ein bisschen im Hinterkopf auch hast, vielleicht bin ich irgendwann, also ich klopfe auf so viel Holz, wie ich hier nur finde, dass du dich nicht verletzt und dass du noch ganz, ganz lange spielen kannst. Aber vielleicht gehe ich irgendwann aus der Nationalmannschaftskarriere raus und habe keinen Titel geholt.
Ja, das kann natürlich passieren. Das wäre wirklich unglaublich schade, wenn wir das nicht hinkriegen. Wir haben momentan eine sehr junge Mannschaft zusammen, aber unfassbar talentierte Mannschaft, die jetzt auch schon 1-2 Turniere zusammen gespielt hat. Heißt, wir haben da eigentlich eine wirklich sehr, sehr gute Grundlage, um in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein. Klar, zu Hause sieht es momentan ziemlich silber aus, aber da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir das überhaupt erreicht haben, weil so eine Medaille, die Konkurrenz ist unfassbar groß im Handball. Ich meine, ihr habt es ja gesagt, ihr habt ein paar Spiele verfolgt. Das ist unfassbar eng. Und dass wir das überhaupt in 3 Jahren zwei Medaillen nach Hause geholt haben, zweimal in einem Finale standen, ist schon super. Aber es macht natürlich auch ein bisschen Hunger auf mehr.
Ja. Hat sich das dann trotzdem jetzt bei der Europameisterschaft dann eher wie eine verlorene Goldmedaille als eine gewonnene Silbermedaille angefühlt? Auch wenn es gegen Dänemark ging und ihr wusstet, okay, Dänemark ist Ganz schwerer Brocken.
Ja, es geht. Also man muss sagen, so auch von der Aufmerksamkeit und so war es vorher schon so ein bisschen so, okay, es muss alles stimmen, dass wir das hinkriegen. Deswegen wurde uns auch sehr, sehr viel zu dieser Medaille gratuliert. Und ich glaube und sehe das auch immer noch so, dass das eine gewonnene Medaille ist. Aber ja, man denkt ja häufig an so ein Spiel zurück und geht einzelne Situationen durch und denkt, ach Mensch, hätte, wenn und wäre. Deswegen ist da schon immer noch so ein bisschen, ja, eine gewisse Traurigkeit, dass wir es nicht geschafft haben und diesen Titel geholt haben. Ne? Weil du hast es gesagt, man weiß nicht, ob man es überhaupt nochmal so weit schafft. Ne? In so einem Turnier kann immer so viel passieren. Deswegen, da war jetzt so eine Chance da und deswegen ist das schon sehr schade, dass wir es nicht ganz geschafft haben.
Aber das ist ja das Schwierige am Handball, eben diese enge Taktung, diese vielen Turniere ist ja dann auch wiederum vielleicht ein kleiner Vorteil, weil andererseits hast du auch jedes Jahr wieder die Chance, was zu gewinnen. Fußballer müssen immer auf jedes große WM, EM dann immer jeweils vier, also im Zweijahresrhythmus warten.
Ja.
Du hast einfach weniger Möglichkeiten in deiner Karriere ein Turnier zu spielen.
Ist das Thema bei euch, dass oder habt ihr da jemals drüber gesprochen oder drüber geredet, dass es vielleicht weniger wert ist, weil es öfter ist? Also weißt du, was ich meine? Das ist nicht meine persönliche Meinung, aber...
Ja, haben wir häufig drüber gesprochen, wie man das findet. Also wenn wir die Diskussion aufmachen, Belastungssteuerung und jedes Jahr ein Turnier, dann werden ja natürlich immer Pros und Kontras abgewogen. Mhm. Und da ist es schon eher so ein bisschen ein Kontra, also gegen jedes Jahr ein Turnier, dass man sagt, okay, die Wertigkeit geht einfach so ein bisschen verloren. Mhm. Das muss man schon so sagen, ja. Das sagen wir auch selber ein bisschen.
Ja, das ist natürlich der große Unterschied zum Fußball, wo du eine Weltmeisterschaft alle vier Jahre spielst, eine Europameisterschaft alle vier Jahre.
Ja, das stimmt. Aber am Ende, wenn du irgendwann sagst, ich habe eine Goldmedaille gewonnen, dann fragt vielleicht auch nicht so, wie oft hat ihr denn Turnier gespielt?
Aber ihr weißt schon, was ich meine.
Ja, klar.
Aber grundsätzlich ist natürlich sehr plakativ gefragt jetzt, was ist so deine Meinung? Kann der Fußball was vom Handball lernen und andersrum auch? Gibt's da irgendwas, wo du... Ich lass dich erst mal kurz überlegen, weil mir würde spontan auf jeden Fall was einfallen. Du darfst auch mal kurz überlegen.
Ach so, die ging auch an mich, die Frage.
Das ist ja eine Diskussion. Wir können ja gerne alle mal... Also ich kann ja mal sagen, ich denke da gar nicht an irgendwelche Dinge wie... Ja, dieses, was in den Medien oder was manchmal vor allem in den sozialen Medien, dieses, ja, die Fußballer wälzen sich 15 Mal auf dem Boden und als Handball, das meine ich gar nicht. Ich meine mehr so, ich finde das zum Beispiel, weil ich hatte jetzt gerade vor kurzem das wieder bei einem Fußballspiel, dass sich zum Beispiel der Torhüter hat behandeln lassen und beide Mannschaften das genutzt haben für eine taktische Neuausrichtung, besprochen mit dem Trainer. Und im Handball gibt es ja nun mal die Möglichkeit der Auszeiten. Sowas schwebte mir gerade vor.
Ja.
Das finde ich einfach total sinnvoll, weil dann muss kein Torhüter mehr so tun, als wenn er was im Auge hat, um sich behandeln zu lassen, sondern dann haben einfach beide...
Da finde ich zum Beispiel Zeitstrafen auch interessant. Das ist halt beim Handball ganz gut. Wir haben ja gelbe Karten, zwei Minuten, dann kommt erst die rote Karte.
Ja.
So, das heißt, du kannst auch kleinere Sachen schon so bestrafen, dass sie deiner eigenen Mannschaft im Spiel selber wehtun. Mhm. Beim Fußball ist es ja so, ich glaube, Nagelsmann hat es jetzt ja auch gesagt, die fünfte gelbe Karte ist ja eigentlich mehr positiv für den nächsten Gegner dann.
Stimmt.
Oder Rudelbildung, wenn einer schon gelb hat, da kannst du ihm jetzt, wenn du dem dafür einen kleinen Schubser die zweite gelbe Karte gibst und der ist mit Rot sofort draußen, hat das ja einen unfassbaren Impact auf das Spiel.
Ja.
Wenn du ihn jetzt aber, ich sag mal, weiß nicht, muss man mal diskutieren, wie lange dann, aber 5 Minuten aussetzen lässt, ist das ja in dem Spiel schon eine kleine Bestrafung zumindest.
Mhm. Ja,
das fände ich schon ganz interessant.
Deswegen habe ich ihn gefragt, Tore.
Ja, ich sitze hier ahnungslos.
Gar keinen Ansatz.
Nee, ich habe keinen, aber ich finde das gut. Also ich finde Zeitstrafen im Fußball, ja.
Ja, lässt sich auf jeden Fall drüber sprechen. Videobeweis kann man auch immer, aber gut, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, können wir ja nochmal hier jetzt on air sagen, im Handball machen es auch nur die Schiedsrichter, die das anfordern quasi, ne? Also da die haben die Mannschaften auch nicht, so wie im Football zum Beispiel, jetzt bringe ich noch eine dritte Sportart rein, wo die Trainer eine Challenge Flag werfen dürfen.
Fabi hat einen sehr weiten und großen Horizont, was Sportarten betrifft.
Ich gucke sehr viel Sport. Ich bin sehr sportinteressiert.
Hast du denn noch andere Sportarten, die du gerne schaust? Also Fußball, ja, Schalke, habe ich jetzt verstanden. Ich rede nie wieder über Dortmunder.
Nee, jetzt so eine ganz klassische Sportart, wo ich, sag ich mal, jedes Wochenende vom Fernseher hänge, das jetzt nicht.
Ja, lege ich dir Football ans Herz.
Ja?
Ab September dann, wenn es wieder losgeht. Ich bin ein riesengroßer Fan. Aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn du keine...
Nee, so grundsätzlich Sport verfolge ich schon. Also so Olympia oder so ist halt schon richtig geil. Da läuft der Fernseher auch die ganze Zeit.
Mhm.
Aber jetzt keine Sportart oder
man
so.
Muss ja nicht unbedingt eine Sportmannschaft unterstützen. Man kann ja auch andere Dinge unterstützen noch, wie du es zum Beispiel...
Was ein Übergang,
wie
Fabi.
Du es zum Beispiel auch machst. Du bist nämlich Botschafter der Special Olympics. Wer das nicht kennt, der lernt es jetzt von dir kennen. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Was ist das? Was beeindruckt dich an diesen Menschen, an diesen Athleten?
Wie bin ich dazu gekommen? Also ich wurde angesprochen, ob ich Lust hätte, bei Special Olympics vorbeizuschauen. Ich konnte leider nicht, habe aber mich dann mal generell mit so ein bisschen Special Olympics beschäftigt, weil das ist nochmal ein bisschen anders. Also ich sag mal, es gibt ja Olympia, kennt jeder, die Paralympischen Spiele kennt jeder und dann gibt es eben noch als drittes die Special Olympics. Das ist für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Also und ich muss sagen, das kannte ich vor diesem Kontakt selber gar nicht, fand das dann aber, als ich mich so ein bisschen mal reingelesen habe, ziemlich interessant. Wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht und so kam dann die Idee zustande, dass ich ein bisschen als Botschafter im Handball dort mich engagieren kann. Das mache ich jetzt schon seit 2 Jahren, sind das jetzt relativ genau, wo wir dann versuchen, immer mal wieder Trainings umzusetzen oder auch versuchen, das so ein bisschen in die Handball-Bundesliga mit zu integrieren, damit wir einfach so insgesamt die Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für dieses Thema ein bisschen erhöhen.
Vielleicht kann sich der Fußball da auch eine Scheibe abschneiden.
Super wichtig, auf jeden Fall.
Da gucken wir uns so ein bisschen mehr sogar vom Fußball ab, weil das im Fußball zum Beispiel schon ein bisschen größeres Thema ist mit inklusiven Spieltagen und
Sozialspieltage.
Ich habe nämlich, erinnere ich mich auch dran, ich habe auch schon einige Trainingseinheiten mit Special Olympics NRW mal gemacht mit in der Frauen-Bundesliga, als ich noch bei der SGS Essen gespielt habe, hatten wir auch manchmal so Trainingseinheiten gemeinsam.
Wir waren doch jetzt beide auch dazu eingeladen zu so einem Paddel.
Waren wir da
wurde ich zu eingeladen, da konnte ich dann aber leider
nicht. Waren wir zu dritt eingeladen und keiner konnte.
Gerne nächstes Mal
anfragen. Wir wollen alle, gut, Turit weiß ich nicht, ob die dann kann. Wenn
mein Bauch wieder ein bisschen flacher ist, dann darf ich auch wieder.
Also wenn ich Zeit habe, komme ich. Ja. Und Julian hat keine Zeit, weil der 17.000 Spiele im Jahr hat.
Nee, ich versuche es nicht.
Julian ist immer so groß, den kannst du mit dem Paddel nicht überloppen.
Du kannst das, weil ich auch da gerne plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Turit hat mich
beim Paddeln geschlagen.
Besiegt im 2 gegen 2.
Ja. Ich werde auch nie wieder gegen dich spielen. Ich möchte das für immer, dass das so bestanden hat.
Vergiss es, das lasse ich so nicht stehen.
Julian, danke dir. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende der Folge angekommen.
Ja, fast eine Stunde.
Hast uns mal schön mit auf die Reise genommen. Also ich finde es schon bemerkenswert und spannend, wie ihr Handballer da eigentlich ja wirklich durch so eine Saison geschleust werdet. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie ihr dann auch direkt nach diesem großen Turnier, dieser vollen Aufmerksamkeit so umswitchen müsst und das auch anscheinend ihr auch könnt in den Liga-Alltag. Also total spannende Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
Und wie ihr auch durch dieses Loch, wie du es ja selber genannt hast, euch immer wieder gemeinsam durchkämpft. Schon bemerkenswert. Ja.
Das wünschen wir dir. Wir wünschen dir jetzt natürlich, wir werden uns nicht mehr sehen bis zum Sommer, einen guten Umzug nach Kiel. Wir haben gehört, du bist noch auf Wohnungssuche.
Ja, falls jemand eine schöne Wohnung anzubieten hat.
Ja, schreibt gerne.
Schreibt dem Julian. Wir haben jetzt bewusst, ich wollte eigentlich noch fragen, geht da ein Hund mit? Geht da eine Katze mit? Geht da eine Freundin mit? Aber
wir sind ja nicht
der Boulevard. Genau. Also wer das wissen möchte, der muss dann ab Sommer durch die Kieler Innenstadt schlendern und gucken, ob er Julian Köster da in Begleitung oder ohne Begleitung findet. Aber wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für jetzt eine verletzungsfreie Saison, dann einen guten Start in Kiel. Und solange du in Köln bist, ich hätte ja fast gesagt, kannst du uns beide auf den Kölsch einladen, aber wie du siehst, Turit nicht, die kann keinen Alkohol trinken, aber ich gehe gerne 3 Kölsch mit dir trinken.
Gibt bestimmt was Alkoholfreies. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick in die Handballwelt geben.
Danke, Dank. Hast du auf jeden Fall. Dankeschön.
Julian Köster, Handball-Superstar und ein bemerkenswert reflektierter Kopf. Für Fabi und mich war es wie immer spannend, auch mal den Blick in eine andere Sportart zu werfen. Und in einem hat Julian absolut recht. Der Fußball ist, was Belastung und fehlende Pausen für Spielerinnen und Spieler angeht, nicht mehr weit vom Handball entfernt und dennoch bleibt ein Unterschied. Der Hype rund um die Turniere der Handballherren und der direkte Wiedereinstieg in den in Anführungszeichen tristen Liga-Alltag fühlt sich anders an als im Profi-Herrenfußball. Und genau dieser Kontrast muss ja etwas mit dir machen. Für ein paar Wochen bist du der Star, präsent in den Medien, die Social-Media-Zahlen steigen rasant, kaum ist das Turnier vorbei, richten sich die großen Scheinwerfer aber schon wieder auf etwas anderes. Gerade dieser Übergang vom Turnier zurück in den Liga-Alltag verdient mehr Aufmerksamkeit. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen, Stimmen wie Becks zuzuhören und die Wissenschaft einzubeziehen. Denn intuitiv spüren viele, das kann auf Dauer nicht gesund sein, aber nur wenige setzen sich wirklich damit auseinander, warum das eigentlich so ist. Reicht da wirklich ein Argument wie, Da muss er halt durch. Stattdessen erleben wir immer wieder, dass über die psychischen und physischen Ressourcen von Sportlerinnen und Sportlern hinweggegangen wird, oft aus wirtschaftlichen Gründen, von denen die Spielerinnen und Spieler dann paradoxerweise auch wieder finanziell profitieren. Die Ambivalenz ist jedoch offensichtlich. Wenn sich dann ein Spieler verletzt, wie etwa Jamal Musiala bei der Club-WM, oder wenn jemand mit psychischen Problemen an die Öffentlichkeit geht, ist die Betroffenheit groß. Dann heißt es so ein Mist oder Comeback Stronger. Verändern werden wir dieses System kurzfristig wohl nicht. Aber wir können darauf hinweisen und klar sagen, so wie es aktuell läuft, ist es nicht gut. Ob im Handball oder im Fußball. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Club-WM, Confed Cup, den Carabao Cup oder die UEFA Nations League. Der Spielkalender wird zwangsläufig immer dichter. Zurück zum Handball. Wir haben in der Folge bereits über den dreifachen Welthandballer Matthias Gitzel gesprochen. Er sagte übrigens im Wortlaut, nach meiner ersten WM 2021 in Ägypten hatte ich mit mentalen Problemen zu kämpfen. Ich war völlig leer, müde und traurig. Es kam alles so schnell, plötzlich war ich im Fokus und das war schwer zu verarbeiten. Dass solche Aussagen von dem besten Spieler der Welt existieren und dennoch bisher nichts passiert ist, ist ein absolutes Armutszeugnis und Desaster. Und zurück zu Julian. Wir wünschen ihm eine tolle weitere Saison mit Gummersbach. Viel Erfolg in Kiel und wir freuen uns schon auf die Heim-WM 2027 in Deutschland. Vielleicht ja dann auch mal mit ein paar Tagen Pause danach. Julian Köster, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles hat?
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik hat sein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht.
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Tränen und
wir
Zeit.
Jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.